Nach 600 Metern an der Gabelung links halten und auf A7 bleiben.
Gut 5 Stunden fahre ich von Berlin über Hamburg und Flensburg bis nach Friesenhagen, rund 20 Kilometer vor der dänischen Grenze. Den Weg, den die Scherben vor 50 Jahren genommen haben, um Geldnot, Chaos und dem ständigen Ärger mit der linken Szene zu entkommen.
Rechts abbiegen auf Friesenhagen.
Die letzten 1,5 Kilometer führen über einen schmalen Waldweg, den ich zunächst verpasse, weil er so unscheinbar ist. Friesenhagen besteht aus einer Handvoll versprengter Häuser zwischen Bäumen und Feldern. Der ehemalige Hof der Scherben ist der, den ich von Schwarz-Weiß-Fotos kenne. Ein großes, T-förmiges Haus mit freiem Blick in sämtliche Richtungen.
Tag, Zufall oder Timing?
Ja, Stefan Paulsen.
Philipp Meinold.
Hallo. Ja, bin da mal gut durchgekommen?
Ja, perfekt.
Heute sind hier 3 komfortable Ferienwohnungen mit Wasserbett und Fußbodenheizung untergebracht, die nach Rio Reiser Songs heißen. Ein Juweliers-Ehepaar aus Mönchengladbach hat das Haus vor 10 Jahren gekauft und saniert. Ich freue mich, für 3 Tage in der Ferienwohnung Junimond abzusteigen. Als Journalist, der herausfinden will, wie es für die Scherben hier war. Und als Fan, der hofft, über den Ort der Band nahe zu sein.
Wollen Sie selber entdecken oder soll ich einmal mit reinkommen und zeigen?
Kommen Sie gerne mit rein und zeigen mir einmal.
Mach ich gerne.
Mein Name ist Philipp Meinhold und ihr hört den Podcast Musik ist eine Waffe, die Geschichte von Tonsteine Scherben.
Wir hatten keine Hotels, es war immer improvisiert. In irgendwelchen Wohngemeinschaften haben wir dann auf irgendwelchen Matratzen geschlafen.
Also das fanden die schon als Star-Allüren.
Skandal. Ich wurde am Kurfürsten Damm mal gesehen. Muss ich im Plenum vorsprechen.
Wir wollten keine Diskussionen mehr haben danach. Wir wollten keine Hausbesetzungen haben danach.
In dem Moment, ich habe Rio angeguckt. Ich habe richtig gesehen, wie es in ihm hochkam.
Naja, das war es dann aber auch wirklich. Dann macht mal weiter euren Scheiß. Ne? Auf Nimmerwiedersehen.
Folge 4. Land in Sicht. Auch in dieser Folge habe ich wieder einen prominenten Musiker zu Gast, mit dem ich über seinen Bezug zu Tonsteine Scherben reden will. Beziehungsweise bin ich ausnahmsweise bei ihm zu Gast, zu Hause bei Blixer Bargeld, Gründungsmitglied und Frontmann der einstürzenden Neubauten und ab Ende der 70er Jahre mit Rio befreundet. Hallo Blixer.
Guten Tag.
Erinnern Sie sich, wann und wie Sie die Musik der Scherben kennengelernt haben?
Naja, ich bin Jahrgang 59. Das heißt, meine musikalische Sozialisation, die beginnt irgendwo gegen Ende der 60er Jahre. Und das heißt aber eben auch, dass, sagen wir mal, 73 oder irgend so was, in den Zeiten, in denen ich zum Gymnasium ging, war Tonsteine Scherben, das ist dann auf jeden Fall noch vor, wenn die Nacht am tiefsten ist. Also die ersten beiden, wann kam Keine Macht für Niemand raus?
Keine Macht für Niemand, 1972. Ah, ja. 71 war, ja, dann geht es mir so dreckig?
Genau. Und die beiden waren dann also schon sehr verbreitet, in meinen Kreisen sozusagen. Und ich glaube, ich habe sie mir zuerst geliehen und dann immer gehört.
Wie war der Eindruck damals? Wie haben Sie die wahrgenommen?
Naja, es war für mich, wenn ich mich mit meinen Eltern gestritten habe, und das habe ich öfter, das war eine der Auswahlmöglichkeiten, was ich dann in meinem Zimmer möglichst laut hören musste. Ne?
Später haben Sie Rio dann kennengelernt und sich mit ihm befreundet. Sie waren fast 10 Jahre jünger. Was hat Sie verbunden?
Es war eine ganz eigenartige Situation. Ich weiß nicht, ob aus welcher Disco wir kamen. Es gab ein Lokal, das damals noch sehr, sehr spät Essen servierte, und zwar die Leibniz-Klause. Da sind wir zusammen hingefahren. Das war tatsächlich so ein verbindender Moment. Er hat mich gefragt, was ich für ein Sternzeichen bin. Steinbock. Und was der Aszendent? Löwe. Von da an hat er dann immer gesagt, mein astrologischer Zwilling.
K. Kam es Ihnen komisch vor, dass die Scherben da auf dem Land gelebt haben? Sie waren ja in Berlin unterwegs, Risikodschungel, diese legendären, aus heutiger Sicht, Orte auch. Ja. Warum diese Band da auf dem Land gelebt hat?
Nee, kam mir nicht komisch vor. Ich kannte ja auch die Geschichte dahinter, also das musste mir nicht komisch vorkommen. Das wurde einfach für Tonsteine Scherben in Berlin zu leben, wurde einfach ein bisschen anstrengend, ne?
Am 1. Juni 1975 zieht die Scherbenkommune vom Tempelhofer Ufer in Kreuzberg nach Friesenhagen in Schleswig-Holstein.
So, das war eben hier, jetzt muss ich nochmal aufzählen. Also Uli, Lamrü, Ina, Ela, Olaf, Funky.
Mit dabei sind auch einige der Kurzen, die aus dem Rauchhaus stammen und mit am T-Ufer leben.
Schlotterer, Egon, ich, Angie.
Im späteren Gespräch mit seinem Biografen erinnert sich Rio so.
Ja, wir hatten 6 Zimmer für 16 Leute. 2/3 des Haupthauses standen leer. Drüben war der Geräte- und Schuppen, in dem noch so eine alte Kutsche stand. Das war ausbaufähig.
Und die Tränen von gestern wird die Sonne trocknen. Die Spur der Verzweiflung wird der Wind.
Ich glaube, wir alle haben als erstes in der Erde gewühlt und haben was angepflanzt. Also der eine Tomaten, der andere Sellerie und andere Hanf oder was auch immer.
Der Sommer 1975 ist ein langer und heißer Sommer. Weil es im Haus nicht genügend Schlafplätze gibt, schläft Jörg Schlotterer am liebsten draußen.
Man konnte weit gucken und es war Stille zu hören. Und man konnte den Sternenhimmel sehen. Alles, was in der Stadt nicht möglich ist, war da.
Scherbenmanager Nickel Pallard.
Und es gab dann dadurch natürlich auch eine neue Eigendynamik und Möglichkeiten, die wir davor nicht hatten. Wir hatten kein Tonstudio im Haus oder Übungsraum direkt im Haus oder wo man Session machen konnte. Man konnte auf dem Gelände Fußball spielen, man konnte dies machen, man konnte alles machen.
Ich sehe die Wälder meiner Sehnsucht, den weiten sonnengelben Strand. Unendlichkeit, die bösen Träume sind verbrannt.
Aufs Land zu kommen ist nach der schwierigen Zeit in Berlin für die Scherben wie eine Befreiung. Auch mit den Nordfriesen kommen sie gut zurecht.
Die waren toleranter als wir Berliner. Also einmal war ich unterwegs mit Plakaten für eine Demonstration gegen das Kernkraftwerk Brockdorf. Und dann komme ich in die Kneipe und frage, ob ich es aufhängen darf. Und dann sagt der Typ, ich bin aber dafür, dass es gebaut wird. Aber häng's auf. Ich habe wirklich Bauklötze gestaunt.
Das heißt, Skepsis gegenüber der Hippie-Kommune aus Berlin gab es nicht?
Nee, die haben gesagt, Musiker muss es auch geben. Das fand ich eine sehr logische Antwort. Und so haben sie sich auch verhalten. Ja, die wussten, dass wir einen anderen Lebensrhythmus haben. Und wahrscheinlich wussten sie auch, dass wir kiffen oder manche von uns. Aber es hat sie nicht gestört.
Also meine Eltern waren sehr offen, was das anging. Bei meiner Frau, die wohnt einen Hof weiter hier als Kind, Bauernfamilie, für die waren das die Hippies. Und da gehst du nicht hin und so weiter. Meine Eltern waren sehr offen da in der Richtung und klar durfte ich da hin, natürlich.
Ich treffe mich mit Michael Stark, 62 Jahre alt, der 200 Meter entfernt im Nachbarhaus wohnt. Als die Scherben nach Friesenhagen ziehen, ist er 14.
War für uns was völlig Neues. Klar, mit 14 Jahren sowieso pubertär und dann kommst du hier hin und du siehst, dass sie hier ganz anders leben. Mit nachts durch und lange schlafen, vormittags und so weiter. Das war natürlich eine andere Welt. Wenn ich dann nach der Schule hier hinkam, dann standen sie gerade auf. Da war ich natürlich fasziniert von.
Wenn du jetzt so davor stehst, sieht es von außen noch so aus wie damals, 75?
Wie 75 nicht mehr, nein. Das war alles komplett runter hier. Das, hier war ein riesengroßes Loch im Dach, weiß ich noch. Das Rät war alles eingefallen, logisch. Der Dachstuhl war eingefallen. Alles nass, alles kaputt geregnet, gestürmt.
Wäre kein Dorfbewohner eingezogen?
Mit Sicherheit nicht, nein. Wahrscheinlich egal zu welchem Preis. Das war, wie sagt man das, fast ohne Boden, glaube ich.
Und das Dach haben die dann selbst gemacht, das Reetdach?
Ja, genau, das haben die selber gemacht nachher. Viel mit Schlotterer zusammen. Mein Vater war dabei zum Helfen. Ein paar Leute aus der Umgebung hier noch, die ein bisschen Ahnung hatten davon auch, natürlich.
Das Dach war alles verrottet. Wir haben es erstmal gerettet mit Hilfsmitteln, weil wir gar nicht das Geld gehabt hätten, es mit Reet zu decken. Es war ja ein Reetdachhaus.
Jörg Schlotterer.
Das Haus war für mich ein tolles Objekt, an dem ich gern und ausdauernd gearbeitet habe. Auf dem Dach und überall irgendwie habe ich mich wohl gefühlt und dachte, es ist was Sinnvolles, was ich mache, und fand das Handwerk ganz großartig irgendwie, ob mit Stein oder mit Holz oder anderen Materialien. Hat es total Spaß gemacht. Ja, hat mich sehr befriedigt, die körperliche Arbeit. Ja.
Die Scherben bekommen von den Nachbarn Hänger und Trecker geliehen, wenn sie welche brauchen. Dafür unterstützen sie die Bauern bei einfachen Landarbeiten, fahren Heu und Stroh, helfen bei der Ernte.
Wir wurden in Naturalien bezahlt, in Butter und Käse und Milch und Eiern und was weiß ich, in Huhn, und mussten nicht mehr klauen. Und die Erntearbeit war auch schön anstrengend, aber toll. Es gab gutes Essen bei den Bauern und ein Schnaps hinterher und ein Fest zum Schluss. Und Alt und Jung haben zusammengearbeitet und auch gefeiert.
Ich möchte noch mal zurückkommen zu dieser Freundschaft mit Rio. Wie hat die sich gestaltet?
Da war nicht viel Gestalt. Ich habe nicht Rio irgendwann mal angerufen und gesagt, wollen wir jetzt irgendwas trinken gehen oder so. Es waren immer nicht Zufallsbegegnungen, aber wir sind uns eben immer wieder über den Weg gelaufen, weil wir an irgendetwas gemeinsam dran waren.
Sie haben Rio auch mehrmals in Friesenhagen besucht.
Ich kann mich erinnern, meine erste Wohnung, auf wo Rio auch des Öfteren war, in der Langenscheidstraße, da hatte ich ein Schlafzimmer, das war komplett mit PVC-Gitterfolie ausgetackert. Und da haben wir auch immer alle Telefonnummern von allen Leuten einfach an die Wand geschrieben. Und da hing auch immer ein Zettel Friesenhagen und die Telefonnummer. Das, also Friesenhagen war damals, wiederum muss ich dann sagen, in dieser Szene, in der wir waren, in diesem Bekanntschaftskreis, Szene hört sich ein bisschen gestelzt an, da Friesenhagen war in der Heroinstadt Berlin immer so ein Anlaufpunkt, um zu entziehen. Viele Leute aus diesem Bekanntenkreis fuhren dahin, um auf einen Zug zu gehen. Ja. Ich fuhr nicht alleine dorthin und auch nicht, um zu entziehen, das hatte ich nie nötig. Ich fuhr mit Band dahin, um zu proben. Wir haben mehrmals Einsturz und Neubau, weil wir hatten ja keinen Proberaum, haben wir mehrmals in Friesenhagen so eine Art Klausur betrieben. Und da haben wir Stücke entwickelt und so weiter und sind dann zurück in Berlin ins Studio gegangen und haben sie zu Ende entwickelt.
Alles klar.
Na?
Gut. Mal rein. Zusammen mit Michael gehe ich durch meine Ferienwohnung. In dem Haus, das früher mal der Hof der Scherben war.
Die Küche, die früher auch keine Küche war. Ganz, ganz früher, das war nur Stall hier. Und dieses Bad hier auf der rechten Seite, das war früher Milchkammer. Mhm. Klassisch, wie die beim Bauern halt so ist. Und da war dann tatsächlich die einzige Stelle zeitweise, wo es Kaltwasser gab zum Duschen.
Fast jeden Nachmittag geht Michael damals mit anderen Jugendlichen aus der Umgebung zu den Scherben. Sie packen mit an, wenn es was zu tun gibt, lauschen den Gesprächen am Küchentisch oder der Gitarre am Lagerfeuer.
Dann gehen wir noch mal nach raus und nach hinten.
Gerne.
Wir gehen einmal um das Haus herum, wo sich Hühnerstall und Schuppen befanden.
Und da hinten fing dann das Tonstudio an, was wir dann tatsächlich selber gebaut haben. Auch da mit Eierpappen zugemacht, klar, abgedämmt. Und dann drinnen alles, weiß ich noch, mit alten Teppichen ausgelegt und so weiter.
Und hast du auch mitgebaut?
Definier mal bauen. Also es wurde irgendwas hingezimmert, sag ich mal, dass das dann so ein bisschen Tonstudio-Charakter hatte.
Und jetzt so rückblickend betrachtet, was würdest du sagen, wie wichtig war die Begegnung mit den Scherben für dein Leben?
Ich glaube, sehr wichtig. Sehr wichtig dahingehend, dass man wirklich offener und auch toleranter und respektvoller miteinander umgeht und nicht von vornherein irgendwas verurteilt.
Doch nicht alle Mitglieder der Scherbenkommune kommen auf dem Land wirklich an. Die Kurzen aus dem Rauchhaus langweilen sich bald. Auch andere zieht es zurück nach Berlin. Nach 6 Monaten hat sich die Zahl der Bewohner auf 8 halbiert. Was dagegen trotz des Umzugs nach Friesenhagen bleibt, ist der Ärger mit der linken Szene. Im Frühjahr 1976 fragen die Jusos, ob die Band die SPD im Wahlkampf unterstützt. Bei der Bundestagswahl im Oktober will die CDU mit Helmut Kohl Bundeskanzler Helmut Schmidt ablösen. Die Scherben als Band lehnen ab. Doch für 10.000 Mark schreiben Rio und Lanrue 6 Songs für die SPD. Und eine Band aus ehemaligen Scherben und ihrem Umfeld spielen diese auf Wahlkampftour.
Ich will ich sein, anders kann ich nicht sein. Ich will nicht sein wie der. Ich will sagen, was ich denke. Ich will ich sein, anders kann ich nicht sein. Ich will ich sein, anders kann ich nicht sein.
Natürlich, das Geld war der erste Grund. Hätten sie kein Geld gezahlt, müssen natürlich mitmachen. Aber wir konnten ja da eine Band zusammenstellen und einigen Leuten da auch noch zu Geld verhelfen bei dem Job. Und haben wir ja gesagt.
In der linksradikalen Zeitschrift Buginfo, der Berliner undogmatischen Gruppen, erscheint daraufhin ein Artikel, der den Scherben Verrat vorwirft. Zitat: Wie schnell das, was kaputt gemacht werden sollte, weil es uns kaputt macht, unterstützt werden kann. Da brauchen diese fettbäuchigen SPD-Macker, wie sie hier rumlaufen, nur mit dreckigen Geldnoten zu winken und schon sehen die Scherben die Grenze zwischen ihnen und denen verschwimmen. Später muss sich die Band bei einer Diskussion im besetzten Tommy-Weisbecker-Haus rechtfertigen. Bassist Kai Sichtermann, der damals mit auf Wahlkampftour ist.
Da bin ich nicht mitgegangen, weil ich gesagt habe, ich sehe das überhaupt nicht ein, ich will mich auch gar nicht rechtfertigen. Ich nehme mir das Recht raus, selbst zu entscheiden, für wen ich spiele.
Auf der folgenden Tour gibt es nicht nur Sprechchöre wie Tonsteine Scherben wählt SPD, sondern auch Ärger mit Feministinnen.
Der dazugehörige Kochtopf führt dich, bitte.
Weil die Scherben einen Chor aus 3 Frauen dabei haben, stürmen Feministinnen in Hamburg die Bühne und drücken den Sängerinnen Küchenutensilien in die Hand. Als Zeichen ihrer Unterdrückung. Nach 10 Minuten Diskussion reicht es Rio.
Aber das war doch nicht die Entscheidung von uns, das ist doch Ihre Entscheidung. Was habt ihr euch da reinzuhängen? Wenn die sich bunt anziehen wollen, sollen sie sich bunt anziehen. Das ist doch Ihr Problem. Wenn ich mich bunt anziehen will, ziehen die auch bunt an. Das ist doch ein Verbrechen.
Rio werfen sie vor, sexistisch mit dem Arsch zu wackeln.
Das ist ein Verbrechen, sich zu bewegen. Ihr blütkalten Keller hier.
Wir hatten ja jetzt einiges weggesteckt eigentlich, aber diesen Quatsch, es war eigentlich nur ihre Selbstbestätigung und sie wollten irgendwas sprengen und jetzt war es halt, wir standen da als linke Legende, die es irgendwie an der Zeit war, anzupissen.
Die Scherben haben die Nase voll. 5 Jahre lang gehen sie nicht auf Tour, 5 Jahre machen sie keine Platte. Stattdessen ziehen sie sich auf ihren Hof in Friesenhagen zurück. Lanrue wird Torschützenkönig beim örtlichen Fußballverein. Rio spielt in Johnny West seine erste Filmrolle und gewinnt dafür das Filmband in Gold als bester Nachwuchsschauspieler. Es ist die Geschichte eines in sich gekehrten jungen Mannes, der von einer Karriere als Rockstar träumt.
Ich habe dir zu erklären versucht, was ich will mit der Musik und so. Mit dem Gitarrespielen und wie ich einsteigen will, ist mir vollkommen klar. Ob ich das schaffe, naja, weiß ich nicht.
Erst für diesen Film legt Rio sich den Künstlernamen Rio Reiser zu.
Weil vorher war der Name ja vollkommen unwichtig. Also bei Tonsteine Scherben spielte keine Rolle, wussten ja nur Eingeweihte. Und wie heißt wer?
Musik machen die Scherben in unterschiedlichen Besetzungen trotzdem noch. In mehr als 20 Kooperationen mit anderen Künstlern. Sie produzieren das Kinderhörspiel Teufel hast du Wind, machen Musik für die Theatergruppen Rote Rübe und Transplantes sowie für die schwule Theatergruppe Brühwarm aus Hamburg.
Immer wieder ficken. Immer wieder ficken. Immer wieder ficken.
Texter und Kopf der Gruppe ist Corny Littmann, der spätere Präsident des FC St. Pauli und Leiter des Hamburger Schmidt-Theaters. Zu ihren Songs wie Immer wieder ficken und Boogie Anal kommen Brühwarm mit selbstgehäkelten Eierwärmern auf die Bühne.
Also wenn ich Schwulentheater, dachte ich an Straßentheater und HAW, eben Homosexuelle Aktionsfront West-Berlin. Und was mich da absolut überrascht hat, dass ich da also permanent lachen musste, dass das einfach witzig war, völlig extrem und schweinisch. Und das war einfach, ja, gutes schweinisches Theater.
Als Mann kenne ich nur ein Tabu. Lass mein Arschloch nur in Ruhe.
In ihrem Studio im ausgebauten Hühnerstall produzieren die Scherben außerdem die Platten anderer Bands. Unter anderem eine der ersten deutschen Frauen-Rockbands überhaupt. Carambolage bestehen aus drei Frauen der Scherbenkommune. Lanrues Schwester Esther Elfie Steitz, Britta Neander, die später bei den Lassie Singers und Britta spielt, und Angie Ulbrich, die Freundin von Scherbenbassist Kai.
Darauf waren die Jungs sehr stolz, weil wir nämlich unseren eigenen Style hatten. Wir waren kein Abklatsch von Scherben.
Wie würdest du euch beschreiben als Band?
Wild, unglaublich frech. Wir waren alle drei gut aussehend. Das kam auch noch dazu. Wir haben einfach von nichts gestoppt. Wir haben gemacht, was wir wollten.
Geh schon ran, mach sie an, oje, oje, er traut sich nicht. Geh schon ran, mach sie an, oje, oje, er traut sich nicht. Ihr hört seine Bombe, ganz explosiv und heiß. Das ist doch nicht normal, sie brauchen dickes Eis. Geh schon ran, mach mal, überleg ja, nicht lang.
Habt ihr euch damals als feministisches Projekt verstanden, als feministische Band, oder?
Das ist alles so intellektuell. Natürlich waren wir feministisch, wir waren selbstbestimmte Frauen. Das war alles.
Rio Reiser im Gespräch 1993.
Was nämlich auch für uns nochmal, also für die Jungs jetzt da in Friesenhagen, doch nochmal so ein Kick war, ja, weil wir doch da neidvoll sagen mussten, dass das doch so schräg das war, doch gut war, ne? War doch ziemlich beeindruckend. Mhm. Also die Songs, die wir geschrieben haben, die verrückten Ideen und dieses, also das alles, was, wie das also zusammenkam.
Angeregt durch die Frauen, aber auch durch die gesammelten Erfahrungen ihrer künstlerischen Kooperationen, reift in Rio und Lanrue der Entschluss, selbst wieder eine Platte zu machen.
Also musikalisch hatte sich ein neues Selbstbewusstsein entwickelt und neue Wege hatten sich irgendwie aufgetan, neue Möglichkeiten. Und wir haben eigentlich uns die Frage gestellt, warum machen wir eigentlich nur was, wenn wir dazu beauftragt werden? Wir können uns doch auch selber beauftragen.
Anfang 1980, 5 Jahre nach ihrem letzten Album, beginnen die Scherben mit der Arbeit an einer neuen Platte. Es wird ein radikaler musikalischer Neuanfang. Scherben 4, genannt die Schwarze, weil das Cover vollkommen schwarz ist. Es ist die vielleicht unbekannteste Scherbenplatte, aber fragt man die Beteiligten selbst, Kai, Funky, Lanrue, dann ist es ihre Liebste.
Keine Macht für niemanden ist auch okay, sag ich mal so. Oder. Aber die Schwarze ist am dichtesten dran an dem, was ich mir vorgestellt habe immer. Nicht halt mehr hau, ruck und bum bum, sondern entspricht mehr unserer künstlerischen Vielfalt.
Philipp. Zurück in Berlin treffe ich mich mit Kai und Funky, Bassist und Schlagzeuger von Tonsteine Scherben, die nach wie vor gemeinsam auf Tour gehen.
Hallo.
Hallo Philipp.
Grüß dich. Ich mach's mal so.
Ja.
Hallo.
Na, bist du gekommen mit der U-Bahn?
Ja, U-Bahn.
Wir sitzen in der Kreuzberger WG-Küche von Kais Frau. Kai selbst wohnt in Schleswig-Holstein. Funky ist mit dem Fahrrad gekommen.
Also bei mir ist so, dass ich eher die Sorge habe, dass Kai genervt ist, wenn ich meine Geschichten immer wieder erzähle. Kai, stimmt's?
Nö.
Nicht? Das beruhigt mich. Bin nicht
genug. Es ist merkwürdig, den beiden gegenüber zu sitzen, deren Musik mich seit 40 Jahren begleitet. Dass die Drums und Bassläufe, die ich in- und auswendig kenne, tatsächlich von ihnen stammen.
So, ich hab was mitgebracht. Ja, das ist ja ein Ding. Das ist super. So, ich hoffe, das ist das richtige Blatt.
Ja, das ist Rider Waite, das ist der Klassiker.
Genau.
Ich habe bei unserem Treffen ein Tarotspiel dabei. Anders als bei den vorherigen Platten wollte Rio bei der vierten Scherben-LP nicht auf Ideen aus der Schublade zurückgreifen. Stattdessen sollten Zufall oder Schicksal die Songs bestimmen. Durch das Ziehen von Tarotkarten, die zum Wahrsagen oder zu psychologischen Zwecken dienen. Zu jeder der 22 Hauptkarten, der sogenannten großen Arkana, sollte ein Song entstehen.
Ja, also diese Bilder, die das sind ja Archetypen, ne? Die es in der Welt schon immer gab. Macht, Liebe und so weiter, diese ganzen Aspekte.
Und deswegen war das Rios Idee, dass man zu diesen 22 Karten jeweils einen Song macht, um die Vielfältigkeit des Lebens irgendwie musikalisch auszudrücken.
21. 22. Und ich würde es einfach mal gerne nachvollziehen, wie ihr das damals gemacht habt.
Weißt du das noch?
Eine Karte ziehen und ihr versucht euch zu erinnern, wie der Song entstanden ist.
Ach ja, gut.
Wie lagen die? Lagen die?
So, ich glaube, auf dem Stapel gefächert, glaube ich so. Zum Ziehen.
Zieh mal, ja, Funky. Gut.
Nein, ich mal die hier mal gucken. Der Narr.
Der Narr. Wisst ihr noch, welcher Song?
Nee, ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß es nicht mehr. Der Narr.
Es kommt, es kommt. Bist du bereit? Noch mehr ist doch endlich schon so weit. Es kommt, es kommt. Bist du bereit?
Auch wer bei welcher Karte für Text und Musik zuständig ist, wird gezogen.
Das haben wir Bingo genannt, ne? Wer Bingo hat. Ich glaube, Rio hatte ein paar Songs Doppelbingo, da hatte er Musik und Text. Funky hatte 4 Texte, ich hatte 4 Kompositionen und bei Lanrue waren es auch jede Menge, aber nur Musik. Und dann gab es noch Hannes Alber, der hatte ein paar Text-Bingos. Das war ein ganz strenges, festgelegtes System.
Und einen Song hattet ihr beide zusammen?
Ja. Das war die Karte der Gehängte. Dafür sollte Funky den Text schreiben.
Genau. Ich suche gerade. Da ist er.
Genau.
Der Gehängte. Gehängte,
ja. Und wo haben wir die Karte gezogen? Weißt du das noch?
Wo nicht? Ich weiß nur, wo der Baum ist, wo ich mich aufgehängt habe.
Ja, das weiß ich auch noch, weil ich dabei war.
Bäume und Schatten, Blätter und Licht. Aus den Sonnenflecken auf meinem Gesicht.
Für Funky, der noch nie einen Text geschrieben hat, eine Herausforderung.
Und ich war natürlich aufgeregt und bin in meinem Zimmer hin und her gelaufen. Und aus reiner Not, ja, also habe ich halt diese Aktion gemacht, dass ich halt mich da an den Baum hingehängt habe. Also der Gehängte mit den Füßen an den Baum.
Ich schwinge am Abgrund wie eine Brücke, unter mir Felder wie Kuchenstücke.
Und das war aber wirklich toll, ne? Als ich da oben war, hat sich alles rumgedreht. Und unter mir war der Himmel und es war ein wunderschöner Tag morgens. Mit ein paar Wolken, die Sonne schien und ich bin total abgefahren, weil ich praktisch in den Wolken, in den Himmel, war ich jetzt drin. Ne?
Lass mich in die Wolken fallen und tauche in die Himmel. Ich lass mich in die Wolken fallen und tauche in die Himmel.
Und dann mussten sie mich natürlich jetzt irgendwann mal wieder runterholen, weil ich schon rot angelaufen war. Und das war aber sozusagen, dass ich den Refrain hatte, also die Seele des Stückes im Grunde genommen.
Ein Jahr lang arbeiten die Scherben an der Platte. Sie experimentieren mit Instrumenten wie Hackbrett und Vibraphon, lassen niemand Unbeteiligtes in ihr Studio.
also aus meiner Sicht war es die intensivste Scherbenzeit in Bezug auf Kreativität, weil wir haben sehr konzentriert in Friedenshagen zusammengelebt und daran gearbeitet und uns wenig ablenken lassen von anderen Sachen.
Es entstehen Songs wie Der Fremde aus Indien, der ohne den Buchstaben E auskommt. Oder Wiedersehen, der ausschließlich aus Vornamen besteht.
Anna, Anne, Anni, Armin, Albert, Alf und Angie. Albert, Andreas, Angelika, Angie, Alvaro, Annette und Andy.
Und eine Karte, die zu einem besonderen Song führte, war, glaube ich, die hier.
Ach, Rat des Schicksals. Ich glaube, das ist Jenseits von Eden. Kann das sein?
Für viele einer der besten Songs der Scherben. Für euch auch?
Ja, absolut, ja, absolut. Das ist ein ganz toller Song, weil da kann man so viel reininterpretieren, weil der Text ja aus Metaphern besteht und die Musik, also es ist eine ungewöhnliche Komposition, weil sie ist einerseits sehr rockig und wiederholt sich immer, aber hat einen unheimlichen Drive. Larue hat mir mal verraten, dass er die Komposition schon lange Zeit, ich weiß ja nicht wie lange, vorher schon sich ausgedacht hat und dann eben zu diesem Anlass wieder hervorgeholt hat. Und dann hat es, wie so oft bei Rio und Larue, dass plötzlich das wie eine magische Einheit plötzlich zusammenpasst.
Ich gebe zu. Als ich die Schwarze mit Anfang 20 höre, kann ich damit nicht viel anfangen. Wo sind die politischen Parolen, die Klarheit, die Lieder zum Mitsingen? Das waren nicht die Scherben, die ich kannte und mochte. Hinzu kam, dass ich die Texte akustisch kaum verstand. Ich dachte, es würde an der Aufnahme meiner kopierten Kassette liegen. Erst jetzt habe ich erfahren, dass es allen so ging. Das recycelte Vinyl, das aus Kostengründen verwendet wurde, war so weich, dass die Texte im Rauschen der Musik untergingen. Doch nicht alle waren so skeptisch wie ich.
Dieses Album ist bis heute eins der besten deutschsprachigen Rockalben, die es gibt. Und es ist so voller lyrischer Kraft, voll musikalischer Fantasie, voll ungewöhnlichen Dingen, die man bis dahin sowieso nicht in Deutschland gehört hatte. Und auch danach eher sehr, sehr suchen muss.
Micha Schöneberg stößt erst nach diesem Album zur Scherbenkommune, begleitet sie auf der nächsten Tour und wird in den 80ern Rios Freund.
Das war wirklich ein Vorwagen in neue Gefilde. Ich glaube, Blixer hat es mal gesagt, so die Grenzsteine der Rockmusik würden neu versetzt oder sowas. Das ist ein ganz großes Album. Und meiner Ansicht nach ist es zeitlos. Und damals, Anfang der 80er, traf es total in die Zeit, in dieses Berlin, dieses Nachtleben, dieses Desperate, das Verzweifelte. Der Hippie-Traum war vorbei. Und das war erschütternd gut. Und das hatte ich natürlich gehört.
Und das hast du auch gleich so empfunden beim ersten Hören?
Ja, ich war, wie gesagt, man hypnotisiert. Ich hab's gar nicht begriffen.
Für Micha Schöneberg ist die Schwarze der Grund, warum er mit den Scherben auf Tour gehen will. Ebenso wie für Martin Paul, der ihr Keyboarder wird.
Also ich war vorher nicht unbedingt Scherben-Fan. Ich war schon politisch Scherben-Fan, aber musikalisch kam ich eher so aus dem New Jazz. Aber die Platte, das hat mich wirklich begeistert, weil erstens die Texte auf so einem anderen Level waren und die Musik aber auch.
Das heißt, würden Sie sagen, dass die Scherben oder Rio Sie künstlerisch beeinflusst haben?
Es ist ja nun eigenartig, wenn man mit der Stimme von jemandem aufwächst. Ich könnte heute quasi immer noch jedes Tonsteine Scherbenstück auswendig singen. Das ist eingraviert. Ist das mein Einfluss? Ich weiß es nicht. Wenn ich mit meiner Hauptattraktion Einstürzende Neubauten spiele, dann ist da immer einen Hintergrund da, den ich irgendwo zwischen Krautrock à la Düsseldorf-Köln und Tonsteine Scherben verorten würde. Und ich habe natürlich einen Kanon an Rockmusik internalisiert in meinem Leben, der natürlich immer irgendwo resoniert, wenn ich irgendetwas tue. Vielleicht ist Resonanz überhaupt ein besseres Wort als Einfluss. Es ist Resonanz vorhanden.
Hören wir mal, was Rio in seinen Erinnerungen zu dieser musikalischen Verbindung sagt.
Wir hatten ja auch beide das Leid, eher mehr natürlich als ich, weil ich der Ältere bin, immer miteinander verglichen zu werden. Und ich würde es also einfach auch so beschreiben, dass er hat es musikalisch auf die Spitze getrieben. Dass eigentlich die Perfektionierung des Gefühls wichtiger ist als die perfekte Beherrschung eines Instruments.
Hörst du, Rio?
Das war Rio?
Ja, hätte auch ich sein können. Ja, bestätigte sich doch alles, was ich vorher schon gesagt habe. Ja, natürlich, klar.
Und dass sie miteinander verglichen wurden?
Das liegt an der Stimme. Das liegt an der Stimme. Und an der Stimme liegt es dann wiederum, dass da kommt ja immer so ein leichter Anflug Berlinerisches durch.
Was, würden Sie sagen, war das Besondere an Rio als Künstler?
Da müsste ich mich auch wieder selber beschreiben. Ich fand, dass Rio, man darf die Band dabei natürlich nie vergessen, Rio als Künstler, als Sänger auf der Bühne tatsächlich die Fähigkeit hatte, eine persönliche Beziehung zu jedem einzelnen im Publikum aufzubauen. Das ist etwas Wesenhaftes und etwas, was man nicht wirklich lernen kann. Und da würde ich ihn genauso wie mich verorten.
Und die Rolle der Band dabei?
Katalysatoren. Die Rolle des Publikums, Zeugen.
Also etwas, was tatsächlich in diesem Dreieck dann entsteht?
Naja, wenn ich die Bühne betrete, dann ziehe ich mir die Schuhe aus und ziehe mir die Socken aus, weil ich das normale Raum-Zeit-Kontinuum verlasse. Ich bin auf der Bühne und das ist eine Art geheiligter Bezirk. Ich öffne einen Kanal über mir und lasse etwas durch mich hindurch auf die Anwesenheit einströmen. Da habe ich keine Kontrolle drüber. Es ist aber eine Fähigkeit, die man haben muss. Es ist nicht etwas, was man erlernen kann. Und ich glaube, das machte Rio auch nicht anders. So würde ich das sagen.
Im Januar 1982 gehen die Scherben zum ersten Mal seit 5 Jahren wieder auf Tour. Es wird eine beeindruckende Rockshow.
Er war ein Heiliger auf der Bühne. Eine Lichtgestalt, der Traum ist aus. Kommt diese Lichtgestalt dann aus dem Bühnennebel und verspricht, aber ich werde alles geben, dass der Traum Wirklichkeit wird. Es gab nicht einen im Publikum, der das irgendwie anzweifelte.
Und gleichzeitig wird diese Comeback-Tour der Anfang vom Ende der Band. In der nächsten Folge von Musik ist eine Waffe. Die Geschichte von Tonsteine Scherben.
Ich kann mich auch dunkel erinnern, dass irgendwann, vielleicht sogar schon in Bonn, also irgendwann Horst das sagte, das geht nicht, das rechnet sich nicht, das kann nur eine Pleite werden.
Und dann haben sie gesagt, Claudia, komm doch und mach Tourplanung mit und Tourbegleitung und ein bisschen Promotion.
Das war eine furchtbare Zeit. Ständig Geld, was nicht da war, eigentlich hin und her zu schieben. Wir haben so viel gespielt und man kam nicht raus.
Musik ist eine Waffe ist eine 8-teilige Podcast-Serie von mir, Philipp Meinhold. Mit Originalmusik von Rainer Oleag. Für den Schnitt ist Katrin Witt verantwortlich, für die technische Produktion und Sounddesign Stefan Lindner. O-Ton-Recherche Katrin Groth. Dramaturgie Sarah Meinhold, die Redaktion und Projektleitung hat Diana Arapovic. Für die O-Töne von Rio Reiser danke ich Gerd Möbius und dem Rio Reiser Archiv sowie Hannes Eiber. Er hat das Gespräch mit Rio 1993 für seine Autobiografie König von Deutschland geführt. Für Unterstützung danke ich außerdem Robert Kneschke von der Website riolyrics.de, Frank Menzel und Lutz Kerschowski, sowie allen, die für diesen Podcast mit mir gesprochen haben. Musik ist eine Waffe ist eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2024.